Biertacher Podcast, Folge 65.
Prost, Gregor.
Prost, Horst.
Ja, heute sind wir ganz zahlreich.
Zu zweit.
Wie in der guten alten Zeit.
Ja, Klassiko.
Nun gut, dafür gibt es urwas Erfreuliches, aber das sage ich erst, wenn du sagst Hausmeisterthemen.
Hausmeisterthemen.
Ja.
Wollte ich sowieso losstarten.
Bitte starte.
Es gibt gute News. Du hast verkündet, wir werden gesponsert, biertechnisch.
Wir sind schon gesponsert worden, und zwar mit einer Bierpatenschaft.
Mhm.
Das bedeutet, der heldenhafte, allergroßzügigste Jörg Wukonig von der Firma wukonig.com, eine Internetagentur aus Graz, hat uns um 100 Euro Bier gespendet.
Super.
Das heißt, die nächsten Folgen werden wir jetzt immer auf ihn anstoßen.
Ja, sagen wir Dankeschön. Dann können wir uns einen Jingle einfallen lassen. Das kenne ich von Beats und so, einem anderen Podcast. Das ist immer so mit freundlicher Unterstützung von enjoyyourcamera.com oder
dieses
so irgendwas.
Bier wurde gewidmet.
Ja, oder ist gewidmet. Da kann man sich
dieses
ja
was, Bier trinken wir zu Ehren von.
Können wir uns einen flotten Spruch einfallen lassen.
Jo.
Ja, und geflattert. Also ich habe jetzt auch eine E-Mail bekommen, ich bin auch geflattert worden jetzt dieses Monat.
Das war, glaube ich, ich.
Ja?
Ich flatter jetzt, ich versuche immer die Leute zu flattern, die mich flattern.
Mm.
Oder es kann
so,
natürlich auch
bist
dieses...
Bist du ein so genannter Zurückflatterer?
Ich versuche es, aber das Flatter-Interface tut das nicht wirklich unterstützen.
Okay.
Weil du siehst dann zwar manchmal, wer dich geflattert hat, und dann klickst du auf den drauf, aber dann weißt nicht, wie oft hat der was geflattert, oder das geht nicht endlos in die Tiefe. Und manchmal... Oder ich zumindest finde das Datum nicht, wann der das jetzt geflattert hat. Also,
man ist da ziemlich isoliert. Also so der soziale Aspekt, man kann zwar jemanden followen oder so, aber ja. Ich habe jetzt die Aktivitäten der anderen Flatterer auch nicht so im Auge. Was ich manchmal mache, ist so einen Katalog durchschauen.
Das
ob
ist
so
schön, ja.
Softwareprojekte, und dann freue ich mich, ah, okay, PGP, das hat jetzt auch einen Flatter-Button, das kann ich gleich mal abonnieren, benutze ich jeden Tag.
So. Aber ich glaube, was uns jetzt langsam schon beim Flatter auffällt, ist diese Superfave.
Ah, okay.
Das, also ich glaube, das funktioniert erst mit einiger Verzögerung, aber theoretisch jeden Tweet, den ich fave, was ich früher nie getan hätte,
ja.
Der wird dann irgendwie geflattert.
Bist du bei Superfave?
Ja, ich habe mich da angemeldet, aber ich habe keine Kontrolle und kein Feedback, ob es funktioniert, aber da du sagst, dass du jetzt geflattert worden bist, schätze
kann
ich
das,
sehr, dass das...
Kann das damit zusammenhängen?
Kann das, dass das damit zusammenhängt.
Ja, ich will ja das Superfave, ist mir noch ein bisschen unheimlich, das mache ich noch nicht, weil ich... Ja, bei Pfaffen heißt es bei mir noch nicht, dass ich es auch irgendwie...
dass du dir Geld geben willst.
Ja, genau. Ach, weil manchmal ist es auch so Lesezeichen oder so. Ja, aber dann sind bleibt weniger übrig für die anderen. Ich denke dann so strategisch.
Wen tust du absichtlich?
Ich habe so 40, nein, ich bin ja so Autopilot-Flatterer. Ich tue immer abomäßig, weil
also,
ich mache Kontinuität. Und das ist wahrscheinlich so, die Hälfte werden Podcasts sein und die Hälfte sind Softwareprojekte.
Aber wie viele Tweets tust du wirklich favoritisieren in einem Monat?
In einem Monat, ja, das stimmt, so viel sind es eigentlich nicht.
Solange es nicht ein paar hundert sind, spüren die,
deine
Subscriber, spüren das nicht wirklich.
Hast recht, kannst dich mal ausprobieren.
Das Komische ist halt bei diesem Superfav, du gibst deiner Webseite sowohl dein Twitter-Passwort als auch dein Flutter-Passwort.
Ja, das ist halt...
Und dann hoffst du, dass was Gutes rauskommt.
Musst du vertrauen. Ich meine, ich glaube, es ist eh irgendwie der Superfav verankert so in der Berliner Szene, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Zumindest haben sie es rauf und runter besprochen.
Ja.
Und da haben sie auch diese Problematik angesprochen. Das ist eine Vertrauensfrage, ja.
So, Martin hat gesagt, das ist gut, das hat er das gemacht.
Genau, wir vertrauen Martin.
Wir vertrauen uns gegenseitig.
Ja, was gibt es sonst noch?
Ja, da gibt es etwas Gutes zu sagen.
Ja?
Habe ich das jetzt schon gesagt? Wir haben 7 Euro gemacht mit Flutter.
Das ist ein Wahnsinn. Ne? Ich habe jetzt
Ausgaben
nur
von 2 Euro im Monat. Das heißt, wir können jetzt auf 3 Monate ungestört flattern. Alle Flatter-Einnahmen waren vom Biertacher Podcast.
Ja, danke schön, sage ich. Danke, danke.
Danke, liebe Flatterer. Und das hat also so hoch haben wir es noch nie gekriegt.
Cool.
Müssen wir auch den Jörg erwähnen, wo Konig hat nämlich eine 2 Euro Flatter-Spende direkt gemacht. Also ich nehme an, ich war das Einzige, was er geflattert hat in dem
das
Monat.
Das pusht natürlich auch noch zusätzlich vorwärts, ja.
Das pusht, ja. In dem Zusammenhang kann man gleich erzählen, wenn man mit PayPal Geld überweist, zum Beispiel 100 Euro, zum Beispiel eine Bierpatenschaft für den Biertaucher Podcast, dann schneidet PayPal, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 3,70 Euro davon ein.
Das ist
was
schon
für
massiv.
Eine Inlandsüberweisung eigentlich schon recht happig ist.
Mhm. Also PayPal hat ja generell nicht so eine sympathische Bezahlplattform.
Nope. Ist halt, ist halt überall, kriegst du einen PayPal-Button. Ne?
Ja, die haben ja schlechte Presse, wie sie WikiLeaks gleich mal den Hahn abgedreht haben und so. Also.
Wobei man sagen muss, Flutter schneidet ja 10% der Einnahmen mit. Ja, also stimmt. Die schneiden eigentlich viel mehr, aber die sind einfach viel sympathischer.
Ja, da ist der Peter
Sunde. Und sind gedacht für Mikro-Payment, was PayPal ja nicht unbedingt dafür gedacht
ist. Ich habe ja den Peter Sunde, einen, der da mitarbeitet, der früher bei Pirate Bay war, auf der Republika gesehen. Und auch ein sympathischer Redner. Und das ganze Projekt, einfach die ganze Idee ist schon... Vielleicht schrauben sie es ja runter, wenn sich Flutter mal mehr verbreitet.
Wäre kann man ja hoffen. Ja.
So, Themen. Oder haben wir noch was Hausmeisterisches? Ich war letzte Woche nicht da.
Tja, das kann ich alle vermisst. Ich habe die wirklich sehr vermisst. Es ist, waren irgendwie zu wenig Tech-Themen, die ich unterdrücken konnte. Ich bin ins Stottern gekommen.
Oh Mann, das Gegengewicht.
Jo, ne, Themen.
Ja, können wir Tech-Themen. Tech-Themen habe ich natürlich nicht so viele, aber ein bisschen was. Mir ist aufgefallen, eine Sache, dass wir überhaupt außer Acht gelassen haben, die GoaTech war jetzt.
GoaTech?
GoaTech.
GoaTech?
GoaTech. Das ist die Konferenz der GNOME-Entwickler.
Oh, und wo war die?
Die war diesmal in Spanien.
Ah.
Und Nordwesten Spaniens. Ich weiß gar nicht, wie der Ort jetzt genau heißt.
Ich finde, wir bräuchten eine Biertaucher-Reisekostenpartnerschaft.
Ja, das wäre super, wenn wir dort überall hinfahren konnten. Ich meine, es ist immer interessant, bei GNOME waren die letzten Jahre immer zusammen mit KDE. Mhm. Ich glaube, die letzten zwei Jahre, da waren die KDE-Entwickler auch dabei. Und diesmal ist es wieder Solo-GNOME. Kurz zur Erklärung, das erklären wir, glaube ich, jedes Mal, wenn wir GNOME erwähnen. Ist einfach eine grafische Oberfläche für Linux und für verschiedene Betriebssysteme
eigentlich. Und eigentlich schon noch die Standardoberfläche von Ubuntu, da kann man das nicht mehr so sagen.
Kann man jetzt nicht mehr so sagen.
Weil ja jetzt, wie heißt das, Unity?
Unity, ja. Man muss sagen, das Toolkit, also das, was eigentlich diese das ganzen
GTK. Was ja kommt vom GIMP Toolkit, ne? Weil das mit dem.
Noch eine weitere Referenz von dem Malprogramm. Ja. Was so die Basistechnologie ist, um die Programme anzuzeigen. Das ist schon noch der Grundmotor irgendwie von auch Unity von also okay. und von Ubuntu. Mhm. Aber sie haben schon sehr viel ausgetauscht. Und jetzt, ich habe jetzt nur einen längeren Bericht im Webstandard gelesen über die GoaTech. Und was witzig in diesem Zusammenhang ist, in diesem Themenkomplex ist, dass die GNOME-Leute sich jetzt überlegen, eine eigene Distro rauszugeben, nämlich GNOME OS. Die ganz
ja, aber war nicht Debian noch immer mit GNOME oder bei Debian kannst du das wünschen, was du installierst? Ne?
Debian, diese Distribution kannst du es wünschen, aber es war, kann man sagen, schon Richtung GNOME, glaube ich, oder was einfach frei wählbar. Ich weiß es nicht. Ich habe heute.
Spielt mir ein, wenn du Vanilla, Debian oder so installiert hast, GNOME drauf, aber ich habe nicht.
Das war mein erster Kontakt auf den ersten Linux-Tagen, wo ich mir der Debian und den ersten Kontakt mit Linux gehabt habe. Hat mir damals stolz einer der Debian-Maintainer GNOME 2 damals ganz frisch draußen mit ganz wenigen Applikationen gezeigt. Jetzt sind wir bei Version 3 und die haben ja große Schmerzen gehabt, weil sie wirklich viel umgebaut haben und es funktioniert auch ein bisschen anders als ein herkömmlicher Desktop. Und in dem Augenblick hat sich immer Ubuntu abgewandt und jetzt haben wir die paradoxe Situation, also GNOME entwickelt eine eigene Distro und Ubuntu, der Distro-Hersteller, entwickelt eigentlich einen eigenen Desktop. Das ist halt wieder so, das ist halt, wie es in der Open-Source-Szene oft ist, das geht halt, munter hin und her geforkt. Das ist halt witzig. Ansonsten, ich weiß nicht, große Stories habe ich jetzt nicht rausgelesen. Andreas Boschowski hat ein bisschen kommentiert, dass jetzt das Projekt, nachdem die größten Geburtsschmerzen abgeschlossen sind, ein bisschen ratlos sind, in welche Richtung sie jetzt gehen sollen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, jetzt ist sehr interessant, Ubuntu hat ja diese Web-Apps rausgebracht, also eine tiefere Integration von Google und Facebook-Services, was man ja auch im aktuellen Mac OS X, glaube ich, tiefer integriert hat. Also da macht jeder den Rand drauf.
Ist das Spekulation, dass auch Ubuntu versucht, auf den Tablet-Markt draufzukommen oder ist das erst
Tablet
Spekulationsphase?
Also Spekulationsphase nicht. Sie wollen, glaube ich, nicht den Tablet-Markt. Sie wollen insofern auf Phones. Sie haben einmal nämlich so ein Demo-Video rausgebracht, wo sie gezeigt haben, da, wie man unter Android ein ganz normales Desktop-Ubuntu ausführen kann.
Okay.
Und ihre Vision damals war, sie bringen eine Dockingstation mit einem Hardware-Hersteller raus, du steckst dein Phone in die Dockingstation rein, diese Dockingstation ist an deinem Monitor und an dein Home-Setup angeschlossen und du kannst dann auf diesem Phone ein ganz normales Ubuntu ausführen, das heißt ganz normalen Desktop-Ubuntu ohne irgendwie Tablet-Anpassungen.
Aber schaust du es auf einem großen Fernseher an?
Ja, plus den Vorteil, dadurch, dass es den Core sich teilt mit dem Android, bekommst du halt Notifications wie E-Mails, Anrufe, Adressbuch und die ganzen Daten auf dein, in der Desktop-Umgebung, das auf deinem Phone ausgeführt wird. Ich meine, da haben sie sich schon weit aus dem Fenster gelehnt. Man muss echt schauen, was sich da tut, ob sie das ernsthaft weiterverfolgen. Beeindruckend war es irgendwie so als Proof of Concept. Mal schauen, ob sie es da weiter tun. Da brudelt sich ja überhaupt einiges zusammen. Jetzt nicht nur auf der Ubuntu-Front. Das Firefox OS war jetzt auch ein großes Interview zu lesen. Wird jetzt auch, startet anscheinend auch durch. Also
Firefox, die Browserhersteller, bauen ein eigenes OS.
Es wird kein OS, es soll... Es soll keine Konkurrenz zu Android in der ersten Phase sein, sondern soll für so eingeschränktere, billigere Smartphones ein Betriebssystem sein. Und da haben sie ja schon, glaube ich, in China oder so, haben sie schon Hardware-Verträge. Sie arbeiten jetzt mit Firmen zusammen. Tun sie ja jetzt auch schon. Sie werden ja von Google gesponsert. Das ist dieser Deal.
Und Firefox gibt da nur den Namen her für eine Linux-Distro? Oder ist das Ganze dann so wie bei Chromium, dass es im Browser läuft? Oder
weiß man
das
der alternative Name dafür ist Boot2Gecko. Das heißt, das ist jetzt Boot2Gecko? Boot2Gecko, ja.
Boot2Gecko.
Und okay. Ich glaube, sie wollen... Ihre Idee ist, die Oberfläche wird hauptsächlich JavaScript und HTML5 sein. Und der App Store, den sie anbieten werden, das wird ein Firefox App Store sein. Eigentlich kann man sich, also ich stelle es mir jetzt mal so vor, wie ein ausführbarer Browser oder so. Und ein gesamtes Phone wird halt gerendert von dieser Browser-Umgebung. Und der Web App Store.
Das heißt, du kannst das dann in jeder Webseite theoretisch auch laufen lassen.
Ja, also allzu viel Informationen gibt es nicht. Man muss da mal abwarten. Ich habe jetzt nur aufgehorcht, weil sie jetzt wirklich noch einmal ein langes Interview hat einer der Projektführer gegeben und wo sie gemeint haben, das wird einer der größten Schritte für Firefox und es ist auch ein beängstigender Schritt, weil sie jetzt stärker mit Firmen zusammenarbeiten werden. Und ja, mal schauen, was da raus
schaut. Was ist eigentlich aus dem Google Chromium OS geworden oder so? Da hat es doch so die Idee gegeben, dass du nur noch den Browser brauchst und sonst gar nichts. Und
ich glaube, das grundelt immer noch vor sich hin. Also das Konzept war, dass Chromium Chrome OS, wie es heißt, kannst du nicht irgendwie als Installer-Datei runterladen, sondern das musst du selber bauen. Da gibt es diesen einen Hacker, den Hexe, also da kann man sich eben das Chromium OS auf Buchsorn. Ihr Konzept war das, direkt als Hardware auszuliefern und auf so einem Art Netbook, auf einem aufgepimpten. Und dass du da geht quasi, hast du schon eine rudimentäre Desktop-Oberfläche, aber die Apps sind eigentlich alles Web-Apps. Ich habe die letzte Version installiert. Es bootet sau schnell. Es ist gut, vielleicht für einen Wohnzimmer-Browser-Rechner oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, weil es ist schon elegant, kann man schon so sagen. Ja, ansonsten gibt es ja noch mal schauen, was mit Migo wird und diesem ganzen anderen mobilen Betriebssystemen. Ja.
Naja. Gut, aber dann zu meiner rituellen Frage. Hat jemand von uns was zu erzählen? Und ich glaube, du warst ja ganz fleißig auf Auslandreportage.
Ja, wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen.
Erzähl doch mal, wo warst du denn?
Ich war in Berlin und in Kassel. In Berlin ein bisschen dichtes Programm gehabt, also Familie
apropos,
dort.
Apropos, hast du da unsere zwei Berliner Hörer getroffen? Den Andreas?
Andreas? Nein, ich habe echt ein dichtes Programm gehabt und war am Ende auch in Kassel. Bin viel mit der Family abgehangen und ja, ich kann über Berlin ein bisschen was erzählen. Mittlerweile bin ich ja schon zum 7., 8. Mal dort unten gewesen und was soll man sagen? Also,
kennst du dich schon aus mit der U-Bahn und so?
Ja, was heißt auskennen? Berlin ist so groß, man kennt sich dann im Endeffekt immer nur in den Ecken auch aus, wo man dann die Zeit verbringt. Ich kann erzählen, also wo ich immer absteige, ist so in der Gegend Treptow, ist ein Bezirk von Berlin, Treptow und Kreuzberg natürlich, also dieses Mal in Kreuzberg. Kleiner Tipp für Berlin, kann man
Kreuzberg
auch alle...
Kreuzberg ist doch die Ex... Alternativszene, die jetzt so ganz
SO36
teuer wird.
Das ist generell so ein Thema. Also beim Berliner Podcast hört man immer so als Problemfeld Gentrifizierung.
Genau, ja.
Die Häuserlücken schließen sich langsam, es geht aufwärts. Teure Hotels gebaut, sehr viele Touristen, fährt sehr viel zu an. Und ja, aber wenn du von Wien kommst und hinreist, es gibt genauso. Also Berlin ist wild und schön. Also wild schön. Also es hat den Charme des Unfertigen und des Professoriums. Und genau das ist aber, was einem taugt. Also bei manchen Bars hat man den Eindruck, es hat sich einfach jemand hingestellt mit einer Bierkiste, begonnen Bier zu verkaufen und drumherum hat sich dann ein Lokal entwickelt. Genau das macht auch irgendwie den Charme aus. Auch in den Parks ist ja Grillen erlaubt beispielsweise.
Cool, ja.
Und das gibt halt ein ganz anderes Bild, wenn die Leute die Parks wirklich aktiv nutzen. Jeder hat so seinen kleinen Kugelgrill dabei und da ist wirklich Leben. Ein Tipp, den man geben kann vielleicht zum Wohnen, wenn man keinen Bock vielleicht auf Hotel hat oder auf Jugendherberge, gibt es so Ferienwohnungen.
Mhm.
Da gibt es eh Plattformen nicht. Wenn man Papa Google fragt, irgendwie kommt man dann schon auf die richtigen Seiten. Ich glaube, ferienwohnung.de, glaube ich, gibt es da. Und da reist man hin, ist nicht allzu teuer. Man sollte es halt irgendwie wahrscheinlich schon teurer als ein normales Hotel, weil man sich zu dritt oder so.
Also, wenn du mehrere Leute hast.
Genau, dann zahlt sich das auch wirklich aus und du hast halt den Komfort, wirklich eigene kleine Küche zu haben und keinen Portier, sondern hast einfach die Wohnung, kommst hin, holst den Schlüssel ab, der zeigt dir noch irgendwie, ja, da gibt es die. Diese und Einstellungen und so, und dann kann man dort wohnen. War auch eine wirklich schöne Wohnung, die wir gehabt haben. Das einzig Tragische natürlich, obwohl es eh schon ein Luxus ist, wir haben in das Menü in der Ferienwohnung reingeschrieben, es gibt WLAN. Aber ich wünschte, ich hätte es nicht gewusst, dass es WLAN gibt, weil das WLAN war zwar vorhanden, aber es muss das WLAN von einer Ferienwohnung, weiß ich nicht, 3 Stocke über mir oder eben gegenüberliegenden Block sein. Ich bin dann restlichen Urlaub wie ein Wünschelroutengänger irgendwie durch die Wohnung gestapft und sage, ich habe einen Strich, so, jetzt schnell Podcast synchronisieren und abwarte.
Ja, und hast du keinen Hotspot gefunden? In Berlin gibt es aber glaube ich schon so gratis Hotspots oder ist das erst in Planung?
Ich habe immer wieder nachgeschaut, wenn man so Cafés gehockt sind und habe meistens so Telekom-Hotspots gefunden.
Da musst du irgendwie zahlen.
Ja, genau. Tun, ne? Also ich habe eigentlich sehr selten habe ich wirklich benutzbares WLAN gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es
mal in Wien vielleicht einmal vorne, wenn es dann wirklich die Wiener WLAN gibt.
Wenn es so ist, ich weiß nicht, vielleicht geht's so, ist es auch wieder rückläufig mit den Lokalen, die WLAN anbieten, weil sie sich denken, ja, die Mobilfunkverträge gibt es jetzt
nicht. Na, die Stadt Wien will ja was machen. Ne?
Ah, die Stadt Wien will ja,
na, Rathausplatz und Donauinsel und so.
Da wird jetzt was gemacht. Genau, und Donauinsel, das ist das Projekt von der Fossilaco, glaube ich. Das wird nämlich zeitgleich mit den Verschraubungen der LED-Lampen in die Beleuchtung der Donauinsel. Ja. Na, WLAN-technisch hat es traurig ausgeschaut.
Okay, so kann man's. Das heißt, du warst offline.
Ja, ich war offline, hat mir eh gut getan. Ich habe ja eh schon gewusst, dass ich faul sein werde.
Ja.
Hab mein Mikro zwar mitgehabt, aber nicht aufgedreht.
Niemanden interviewt.
Bin einfach nur marschiert und habe gestaunt. Ein Programmpunkt habe ich nicht geschafft. Das hätte ich mir gern angeschaut, den Spreepark. Mhm. Das ist so ein zugesperrter, alter Vergnügungspark, der jetzt halt schon, weiß ich nicht, über 10 Jahre zugesperrt ist. Und es gibt dort Führungen und das ist halt so ein verwunschenes Plätzchen, weil die ganzen Fahrgeschäfte und Riesenbahnen...
So ein Krater oder so, der einfach
Naturschutzgebiet ist.
Super, super.
Und das hätte ich mir gern angeschaut. Mhm. Habe ich nicht geschafft, ja, aber dafür vieles andere. Was ist mir noch aufgefallen?
Was bei diesem Flughafen, der jetzt ein riesen Freizeitzentrum ist?
Na, habe ich auch nicht. Also generell, also von den, je öfter man nach Berlin fährt, wenn man schon alle Touri-Programme absolviert hat, dann genießt man auf einmal das Leben im sogenannten Kiez.
Das heißt, du bist ganz klein in deiner
Genießt, dass die Spätis dort überall Club Mate haben und auch in der Ding, Land des Club Mates, kein Tag ohne vergangen. Das ist so der gewisse Luxus, den man sich gönnt. Was einem auffällt, also Essen in Berlin ist extrem günstig und auch sehr lecker. Also wenn man die richtigen Tipps hat, wir haben libanesisch gegessen, indisch, türkisch haben wir gegessen.
Also natürlich ein guter Platz zum Leben sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Und was in der Gastro aufgefallen ist, dass es jetzt verdammt viel Burgerläden aufgesperrt
Burger.
Haben. Ja, Burger. Was nicht so unlogisch ist. Wir haben ja eine starke türkische Community, also Köfte war ja immer schon zu Hause.
Die das heißt, sich das jetzt Burger,
nein, aber es sind ja halt auch ein paar Burger, Türken, die es machen.
So Amerika.
Stimmt schon, aber ich meine, vom Werkstoff her ist es logisch, dass sie es aufmachen. Und die Burgerläden sind jetzt nicht auf Army-haft gemacht, sondern das ist halt der Berliner Charme. Also ich habe zum Beispiel gegessen, mir sehr gut geschmeckt, im Görli-Burger irgendwie. Das ist im Görlitzer Park, so ein kleiner Burgerladen mit einem rumänischen Burgerbrater hinter der Pudel. Ja, und dann bestellst du halt einen KGB-Burger. Der macht das auch mit einem eigenen rumänischen Schmelzkäse dann noch rein und so. Also,
Du hast einen Ostblock-Burger gegessen sozusagen.
Ja, cool. Scheiße, es war War sehr lecker, also Essen überhaupt. Ich bin ja generell, also einen Touri-Programmpunkt, den ich jedes Mal mache, obwohl das wirklich so böse Konsum-Touristen-Geschichte ist, besuche ich eigentlich schon jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, das KDW, das Kaufhaus des Westens, was ja so ein Prunkding ist. Wobei die unteren Stockwerke finde ich nicht so interessant, aber ganz oben ist ein Supermarkt drin. Und der ist halt so, selbst die normalen Produkte haben sie halt schön aufgebahrt und alles blitzt und blank.
Man freut sich, dass man Kapitalist
ja, irgendwie schaue, kriege ich schon große Augen. Ich muss ja gestehen, ich habe ja so einen gewissen Fetisch für Grillsoßen und Soßen generell. Und dort haben sie eine breite Auswahl. Und wenn schon mal Wurstdecken nach deutschen Bundesländern aufgeteilt sind und es auch eine eigene Österreich-Gurstecke gibt und so, das ist schon schön. macht schon Freude, ja.
Ja, einkaufen. Ja, ich hab irgendwann im Netz gelesen, es gibt in Berlin so österreichische Biergärten oder so irgendwas, also von oder für oder Österreichern, also da mit so Breckeljausen und so halt.
Es gibt überhaupt, es gibt einige österreichische Lokale, also die das anbieten, die machen das echt, also habe ich allerdings nicht besucht, aber gehört davon. Ja, shoppen war ich ein bisschen,
okay.
Das war ganz klein bescheiden, wenn man mich kennt, nicht so überraschend, Comics.
Comics, okay. Ja.
Es gibt eine nette kleine Einkaufsstraße, die auch nicht unweit von dem, wo wir gewohnt haben, nämlich die Bergmannstraße. Und, Bergmannstraße kennt man vielleicht, also Bergmann kennt man nicht vielleicht, aber Bergmannstraße Ecke Mehringdamm. Am Mehringdamm gibt es eine traditionsreiche Currywurstbude, das Curry 36. Das habe ich schon gehört. Also das habe ich auch nicht geschafft. Muss ich mal machen. Dort soll man sich eine Portion Currywurst.
Wir gründen ab heute die Serie Biertaucher Reisetipps.
Ja, das ist eh. Wenn der Martin mit seinen Gourmet-Tipps, dann muss ich gleich ein bisschen nachschießen von der Fleischseite. Schöner
Leben mit den Biertauchern.
Ja. Einmal der Veganer, nicht da. Jetzt geht einmal der Currywurst-Tipp ausgepackt. Ja, Curry 36. Man soll sich dort eine Portion Currywurst und Schaschlik soll es dort auch sehr exzellentes geben. Ja, und in der Bergmannstraße habe ich mir dann Comics gekauft. Dort gibt es einen sehr netten Comicladen, der nennt sich Grober Unfug. Und ja, ist interessant zu schauen. Ich meine, wir haben auch sehr gute Comicläden. Da im 6. bin ich eh umgeben vom Ranch, vom Harry's Planet und vom Comic-Treff. Und amerikanische Comics, das ist schon eine ziemlich internationale Szene. Aber abgesehen davon haben Berlin ja auch einige eine Lokalszene an Comiczeichnern. Und einen, den man auf jeden Fall empfehlen kann, wo ich mir, wenn es neue Bände geht, immer welche checke mit sehr berlinerischen Haut drauf Humor, ist Didi und Stulle. Und das wird von einem Comiczeichner gemacht, der auch ein Kabarettprogramm hat. Der nennt sich Phil. Also. Und dieser Phil, also das Comic handelt über zwei Schweine. Das eine Schwein ist ein dickes, großes Schwein, ist eher so der Prolo des Gespanns. Und dann noch den Didi, das ist so ein kleines Schwein. Die erleben absurde Abenteuer. Also kann man lesen, da habe ich keinen neuen.
Das hast du wirklich noch auf Papier gekauft? Also du hast gesagt, bitte haben Sie das für meinen exotischen E-Book-Reader.
Gibt's auch nicht, ist auch großformatig, wird sich nicht auszahlen. Hat leider keinen neuen Didi und Stulle-Band gegeben, aber was ich dann gefunden habe, ist eine Sammlung von Comics, die er früher gemacht hat aus den 80er Jahren. Muss ich da mal borgen, das. Okay. Also es ist echt selten, dass ich beim Comic da sitze und irgendwie lauthals lache.
Okay.
Und das passiert echt oft und auf vielen Seiten. Und ich habe erfahren, das ist keine Empfehlung, aber nur so mal, dass ich es für mich selber notiert habe, dass aus diesem Geschäft und groben Unfug, da gibt es einen Podcast. Also die Leute, die diesen Laden betreiben, machen einen Podcast. Der nennt sich, glaube ich, yeahcomics.net, ist, glaube ich, die Homepage. Werde ich aber vielleicht noch richtiger verlinken, wenn ich mich jetzt irgendwie vertan habe. Und habe nur gehört, das soll sehr gut sein. Also wirklich Comic-Nerd-Profis besprechen verschiedenste Themen. Also ich habe mir jetzt, die sind noch ganz frisch, 10 Folgen oder
super,
so. Und eine Folge hat zum Beispiel so geheißen, starke oder Frauenrollen in Comics beispielsweise und so. Also die suchen sich ja schon ausgefallene Themen aus.
Also und für das, und von Comic-Machern sozusagen.
Genau.
Und das, also, ein Comic-Podcast.
Also für, genau, und für Comic-Fans.
Fans, ja. Okay.
Also, und das fehlt mir eher noch in meinem Portfolio. Ich meine, einen Manga-Podcast habe ich eher, einen sehr profimäßigen, den ich kaum verstehe, einen amerikanischen. Aber Comic-Podcast hat mir noch gefehlt in meinem Portfolio. Ja. Das war so die ersten 5 Tage und dann wurde weitergereist, nämlich nach Kassel zur Documenta.
Und erzähl von der Documenta, ich kann mir da überhaupt nichts drunter vorstellen.
Also das erste Mal, dass die
Dokumenta... Also was ist die Dokumenta überhaupt? Ist das so über Podcaster oder Blogger? Oder
Dokumenta ist eine Ausstellung eine Großausstellung für moderne Kunst, bildende moderne Kunst, die alle 5 Jahre stattfindet.
Okay.
Und ist eigentlich die größte Sammelschau. Okay. Neben vergleichbar ist vielleicht nur noch die Biennale in Venedig. Okay. So kann man sich das vorstellen. Sie wurde zum ersten Mal, glaube ich, 1955 veranstaltet. Da hat nämlich ein Kunstprofessor aus Kassel, der Arnold, wie heißt der jetzt? Bohr? Ja, Bohr, Bohre oder so, Arnold Bohre, hat das damals veranstaltet, um Kunst auszustellen, die im Nazireich als entartete Kunst angestopft wurde. Und konnte damals einen großen Erfolg, da wurden 130.000 Leute angezogen. Und wird auch das Museum der 100 Tage genannt, dauert also diesmal von Juni bis September ungefähr.
Also nur im Sommer sozusagen.
Ja, genau. Und ist eine ganze Palette von Ausstellungen. Also man kann jetzt nicht sagen, man geht in ein Haus rein, da ist wahnsinnig viel drinnen, geht wieder raus und das war's. Sondern man fährt rein nach Kassel und wir haben dort auch wieder so eine Ferienwohnung gehabt. Kassel ist jetzt nicht groß, da fährt man schnell mit der Straßenbahn mal zum Stadtkern. Und im Stadtkern ist einmal der Friedrichsplatz. Und der Friedrichsplatz ist ein großer Platz, wo schon viele alte Museen auf engem Raum, relativ überschaubares Areal, zusammenstehen. Und dort steckt man sich mal eine Karte. Kostet, glaube ich, für zwei Tagespass haben wir gezahlt, weiß ich nicht, 30 Euro, 25, 26 Euro, sowas um den Dreh herum. Und dann kommt man in die ganzen Sachen rein und es ist interessant, weil dadurch, dass es über mehrere Gebäude sich erstreckt und nicht nur Gebäude, sondern dort gibt es auch einen riesigen Kurpark, die Königsaue, glaube ich heißt der, und in dieser Königsaue, da habe ich nur gehört von den anderen Mitreisenden, dass da früher auch Ausstellungsstücke drinnen waren, aber nicht so viele. Diesmal waren wahnsinnig viele Ausstellungsstücke im Park drinnen und das waren halt entweder begehbare Installationen oder eben nur Objekte, die du anschauen kannst oder Häuser, wo drinnen Performances stattgefunden hat. Und das ist halt schon schön, wenn es sich mit der Umgebung auch vermischt. Du siehst dann im Park alle Leute mit den Dokumenta-Unterlagen unterm Arm, die Kunstnerds, und du spazierst mit rum und ist das eine Entdeckungsreise. Und
sag mal so, als Nicht-Kunstnerd hast du dann trotzdem... Ist das dann zugänglich oder ist das dann zum Teil sehr abstrakt? Also du siehst dann einen weißen Bilderrahmen auf einer weißen Wand und ohne Katalog hast du keine Chance zu kapieren.
Also das mit dem Katalog ist ein eigenes Thema. Also Katalog, ich habe mir gedacht, ich kaufe mir keinen Katalog lass mich beeindrucken und lese die Tafeln. Mhm. Die Tafeln waren bizarrerweise wirklich nicht gut geschrieben. Mhm. Also man hat vielleicht ein paar Sätze zum Künstler oder gehabt, aber eigentlich macht es schon Sinn, sich einen Katalog zu kaufen. Okay. Wenn man das mag. Ich meine, ein paar Mitreisende haben schon gemeint, auch so, ja, wer unbedingt einen Waschzettel braucht für die Ausstellungsstücke, das kann sich das kaufen. Ich finde, ein bisschen Kontext tut nicht schlecht. Es gibt dort auch sehr viele Führungen, die man dann mit dem Pass begleiten kann, und ich habe mich auch so ein paar Mal so dazugestellt und so stationsweise mitgelauscht, und das macht schon Sinn. Ansonsten macht es Spaß. Natürlich, moderne Kunst ist moderne Kunst. Also einer der größten Ausstellungsorte dort ist das Friderizianum. Ja, das ist einer der größten Museen, wo man es gleich reinlatschen kann. Das ist auch so ein bisschen der Kern der Dokumenta. Und da war unten im ersten Stock beispielsweise ein Raum, da war nichts drinnen, war weiß gestrichen, und die Installation war ein laues Lüftchen, also ein Lüftchen, ein Luft, der durchgeweht hat. Ja. Und das ist
fast die Atmosphäre für einen Wind.
Für einen Wind. Da war ich in einen Raum, bin ich dann so reingegangen und habe eine Gruppe gesehen von Kunststudenten, die gerade eine Führung gemacht haben. Wir haben auf den Boden geschaut und ich schaue halt auch so runter, und da war halt so Staubknödeln. Die haben sich beim Rumwehen haben sich beobachtet. Waren kein Part vom Kunstwerk, das ist nur ein Phänomen dieses Kunstwerks.
Ein unbeabsichtigter Nebeneffekt.
Ja, aber abgesehen davon, doch, es gibt viel Schöne, und wenn man es richtig macht, gibt es da schon viel zu entdecken. Mhm. Gerade auch wegen den interessanten Locations. Also da auf dem Hauptplatz gibt es eben die verschiedenen Museen. Lustig war auch im Krim-Museum, das ist auch dort am Platz, hat sich ein Drummer aus Bukarest, dürfte ein irrsinniger Ritter-Nerd sein, und hat sich dann inszeniert als Ritter, hat irrsinnig viele Fotografien gemacht und hatte dann noch so als lustiges Element irgendwie so einen Hubschrauber immer dabei, irgendwie auf seiner Rüstungshand und lässt ihn immer davon aufsteigen. Und hat auch ein Video gezeigt, wo er gerade performt als Drummer in Ritterrüstung, was irgendwie in die Hose gegangen ist. Also dokumentiert, weil nach ersten zwei Sekunden ist ihm das Visier runtergefallen. Wir haben nur gesehen, wie er versucht, das Visier wieder raufzuschieben. Also das ist schon witzig und auch viel beeindruckend. Gerade im Park haben wir eins gesehen, wo so aus Altmetall so ein Trail, ein Haus zusammengestellt wurde, das vollgefüllt war. Und das war so unter einem Baum. Und im Baum waren so hängend, so wie abgestürzt, so Boote und auch rundherum. Und das ist, da gehst du halt durch und gehst durch die Lichtung und schaust auf einmal und dann wirst mit so einer Szene konfrontiert. Also das macht schon Spaß. Und es gibt auch eine interessante Side-Location, die wir dann am zweiten Tag gemacht haben. Also wir waren echt nicht jetzt ewig dort, wir haben zwei Tage gemacht, ist der Hauptbahnhof. Gibt es hinter dem Hauptbahnhof, also Kassel hat zwei Bahnhöfe und einer ist eben der Hauptbahnhof und dahinter gibt es noch den alten Hauptbahnhof, den haben sie halt mal zugesperrt und diese Gebäude werden eben für die Dokumenta genutzt und da gab es, das ist halt ein wunderschönes Setting, diese alten Backstein, länglich gezogenen Lagerhallen und drinnen hat man echt beeindruckend gesehen. Einem Performance-Künstler hat zum Beispiel einen riesigen Erdhaufen mit einem Loch in der Mitte gemacht, den man besteigen konnte und drinnen war so eine Art Showbühne aufgebaut, wo sie dann irgendwie an gewissen Tagen so eine Show mit Publikum gemacht haben. Oder eine beeindruckende Ausstellungsstück war auch so eine Wäscherei, das Equipment, also was man hat, diese Bügelmaschinen und diese Nähmaschinen, nachgebaut in Holz. Und das halt irgendwie auch ausgestellt. Es gibt wirklich viel zu sehen, auch als Nicht-Nerd und auch, wie gesagt, auch dieser Naturschluss beispielsweise. Es gab auch dann so rein in die Karlsaue, gab es so einen Trampelpfad, den man installiert hat, der absichtlich steil gebaut ist, den man so beklettern konnte. Da steht auch dabei auf eigene Gefahr, wenn man sich den Haxen bricht oder so, wo sie dann so künstliche Geräusche eingespielt haben und so. Und dann konnte man eben so runterwandern, also klingt vielleicht jetzt nicht so spektakulär, aber wenn man einfach so geht und dann entdeckt man, da ist ja noch was, da ist ein Tafel,
und das Ganze kann wäre so, machen, dass du auch mehr als zwei Tage ausgelastet gewesen wärst? Oder?
Man darf sich eigentlich nicht so viel Stress machen. Man sollte nicht nur Anspruch haben, alles zu sehen, sondern einige wenige.
Also es ist nicht geärgert, so, dass man am Nachmittag hingeht und dann ist am Fahrt, sondern es ist genug zu tun.
Also mehr als genug. Mhm. Mehr als genug und dann macht ein Programm. Was mir nicht so getaugt hat, was ich prinzipiell nicht so ein Fan bin, sind Videoinstallationen. Also Videoinstallationen vielleicht schon, wenn es ein kurzes Loop ist. Aber wenn du jetzt wirklich so, und die Vorstellung dauert eine halbe Stunde und dann, ich mag das auch nicht, wenn da so ein Monitor steht und du hast fünf Kopfhörer und dann setzt du dich davor und schaust fern. Für mich funktioniert das einfach nicht.
Das kannst du zu Hause auch.
Genau, das funktioniert einfach nicht. Geärgert mich, hat mich ganz aktiv, der Anton Zeilinger hat dort auch ausgestellt, zum Thema Quantenphysik als moderne Kunst. Aha. Und hat dort so 5-6 Experimente zum Thema Quantenphysik irgendwie aufgebaut mit Lasern und so. Ja, ist für mich keine moderne Kunst. Er hat die Kabel da hingelegt und die Kästen konntest du dir anschauen. Aber es gehört ins Labor irgendwie. Mhm. Das war jetzt für mich.
Das also hast du nicht den künstlerischen Aspekt gesehen?
Nein, da habe ich mir gedacht, das ist ein Blödsinn. Aber das macht es ja auch spannend. Die Dokumente kannst halt immer diskutieren, was Sinn macht und was nicht
war
so toll ist.
War Monochrom zufällig dort? Hast du das gesehen?
Nein, Monochrom habe ich nicht mitbekommen. Also die habe ich nicht mitbekommen.
Na gut.
Ja, was gibt es sonst? Sonst kann man eh noch sagen, Kassel selbst könnte mehr annehmen von der Dokumenta. Kassel selbst, muss man sagen, ist Schnarch.
Schnarch.
Ja, Schnarch.
Na gut, dann kann ich einen kleinen Kulturtipp geben, wenn wir schon dabei waren. Ich habe nämlich auch recherchiert. Also ich bin ausgegangen und zwar in die Laudengasse, wenn ich es jetzt richtig weiß. Mhm. 8. Bezirk, in das Museum für Volkskunde. Okay. Und da gibt es ein sehr schönes Kurzfilmfestival jeden Donnerstag und Freitag noch bis September. Und da werden einfach pro Abend so 3 bis 4 Kurzfilme gezeigt am Stück.
Okay.
Was sonst halt so wie ein Film dauert, siehst halt mehrere Kurzfilme. Das heißt Espresso Filmfestival.
Was hat es gespielt?
Ich habe zwar gewusst, dass es Donnerstag, Freitag ist, aber bin dann ohne viel Vorbereitung hin. Nein, ich habe mir sogar im Web angeschaut, da war ja von irgendeinem rumänischen Regisseur und habe mir gedacht, so, jetzt gebe ich mal intellektuelle Filme. Und ich war dann sehr begeistert vom Setting, weil du zahlst keinen Eintritt, du kannst dich so warme Wolldecken ausborgen und es gab sogar so eine Kantine, dass man so ein Bier kaufen kann und Kekse. Ja, und dann sitzt halt im Hof von so einem schönen alten Gebäude und schaust auf eine Leinwand. Aber die rumänischen Kurzfilme waren nicht so ganz meins. Die Moderatorin hat dann gesagt, ja, das ist eine Welle, eine neue Welle des rumänischen Films. Und das ist jetzt ein ganz berühmter Schauspieler und ein ganz berühmter Regisseur. Und das waren so sozusagen seine Abschlussarbeiten von der Filmakademie und zeigen den Umbruch in Rumänien und so. Aber im Prinzip, die waren zum Abgewöhnen, also... Ja. Ich, da war ich richtig froh, dass ich nicht in Rumänien wohne. Nur grausliche Leute irgendwie. Alles wie ein Emir Kusturica-Film, aber ohne den Humor. Also nur grauslich und dreckig alles. Und die Leute saufen. Also sein erster Film war, wo du siehst, wie Kinder schon aus der Schnapsflasche trinken und so. Und die
harter alten, Tobak.
Ja, ja. So, und das Ganze dann mit ein bisschen absurden Szenen drinnen. Aber für mich war es eher nicht so aufbauend. Also man merkt dann schon, wie man als Westler so gewöhnt ist, es sollte doch irgendwie was Erbauliches geben oder ein Happy End oder so. Und da war einfach nur...
War der zu dunkel?
Nur traurig. Es war mal ein bisschen zu dunkel, ja. Aber sicher. Aber so, das Ganze hat mir gefallen. Also ich werde schauen, dass ich noch ein paar Mal hingehe.
Ja,
bis du weißt einfach nicht, was du kriegst am Donnerstag. Ich meine, du weißt, was du kriegst, aber es ist trotzdem überraschend.
Wechselnde Location oder?
Nein, immer die gleiche Location. Immer so mit dem Fünfer fast, Laudongasse, steigst aus. Von hier, vom Alten AK, 3 Schritte.
Okay.
Und ja, also man wird halt mit Filmen konfrontiert, die man so nicht sehen würde. Weil sie auch nicht im Kino laufen meistens. Und kriegt halt ein bisschen Erklärung dazu. Das hat mir recht gut gefallen.
Ein Nachtrag noch
zu
Kassel kurz, weil es auch Randthema von modernen Film, von moderner Kunst. Sie hat noch einen politischen Schwerpunkt, was mich so Ding, das so ein bisschen im Occupy und von Martin so
Food,
ja genau, wie heißt das? Food Corporation?
Ja, so irgendwie.
Ja, genau, geht nämlich. Da war auch so ein Kollektiv, das zieht ja dann auch andere Gruppen an, also nicht zur Documenta gehörig, gab es auch so Occupy-Schilder und Leute, die das so Tauschbörse gemacht haben. Aber auch innerhalb der Documenta haben sie auch so eine Aktionistengruppe und da hat sie vor im Otoneum im Otoneum, so einem Museum, haben sie eine sehr naturverbundene Ausstellung gemacht. Also zum Beispiel so Barren aus Erde, weil das ist die neue Währung oder so. Okay. Und da vorne eine Aktionsgruppe, da gibt es einen kleinen Park vom Otoneum und da haben sie einen Teegarten gemacht und haben dann Tee ausgeschenkt. Und am Bahnhof hat man da das Hauptprojekt dazu gesehen. Das war eben, ja, wie man sieht, halt so die Occupy-Bewegung, uns reicht's, alternative Lebensmittel. Fand ich halt interessant, dass der politische Aspekt da auch reingenommen wurde.
Und das war jetzt aber nicht Teil der Ausstellung, sondern die haben sich nur angezogen gefühlt von dem Publikum wahrscheinlich.
Also nein, das vom Hauptplatz waren eigene Leute, aber die von der Teeküche und so und am Hauptbahnhof, die Leute, das waren schon im Rahmen der Documenta.
Okay.
Da konnte man auch reinlatschen und da hat man halt gesehen Tafeln, die sie vollgeschrieben haben. Ich meine, ist auch streitbar, wie sehr das zur modernen Kunst gehört, war aber, fand ich auch interessant, dass sie das noch reingenommen haben.
Das wäre ein Job für mich, so Alibi-Politikaktivist auf irgendeiner Kunstding, dass ich dann meinen Politikaktivismus von irgendeinem Kunstbudget finanzieren lassen kann, damit die so irgendwie pseudo.
Wurde eh diskutiert. Manchmal ist es nur eine Behauptung, irgendwie Künstler zu sein. Das muss man halt für sich selber diskutieren. Lass du noch was Lustiges einfallen, vielleicht auch Hubschrauber vom Kopf steigen lassen oder so. Und dann einreichen mal für die Documenta und schauen, was rausschaut.
Na, meine bisherigen Erfahrungen sind nur die Ars Electronica in Linz eigentlich in die Richtung.
Hast du das Festival Ars Electronica besucht? Oder
war einmal dort, ja.
Und
ja, haben wir dann eigentlich sofort vorgenommen, öfter hinzugehen, aber hat es dann bisher wieder verpennt und so.
Ja, zu meiner eigenen Schande, ich war zwar im Museum für Zukunft in Linz, aber nicht während der Ars Electronica, da habe ich mir so angeschaut. Und davon, ja, das war damals ein lustiger Ausflug schon irgendwie in die Gruppe, war dann aber ziemlich unbeeindruckend.
Wir als Biertaucher müssten ja sagen, wenn die Ars Electronica zur selben Zeit machen würden wie die MangaCon, dann wären wir ja öfter dort.
Das wäre ideal. Wir sollten die MangaCon zur Ars Electronica bringen oder umgekehrt. Haben wir noch Meldungen?
Ja, Meldungen, was heißt, ich habe noch was zum Erzählen.
Ja, dann hau raus.
Das muss ich jetzt aber jetzt geistig in eine Reihenfolge bringen. Gut, ich habe mir einen Film angeschaut, ganz was Mainstreamiges, nämlich von Pixar, den neuen Film Ja. Brave oder Merida, also so eine rothaarige schottische Prinzessin.
Ja, vielen Namen. Wir zeigen jetzt, dass wir Haare gut rendern können.
Genau, deshalb habe ich es mir auch angeschaut und ja, die Haare schauen gut aus.
Ja, jetzt haben sie es gebacken bekommen.
Ja, ne? Also richtig, wenn so eine Stunde lang ein Mädchen mit roten Haaren anschauen willst, was am Computer ideal erstellt wurde, ideal, ja.
Nein, es ist qualitativ, also Pixar hat immer ganz gute Tops, muss man sagen. Also ist nicht so wie, weiß nicht, Madagaskar Teil 36 oder so.
Ja, wobei ich sagen muss, vom Plot war ich jetzt nicht so begeistert irgendwie. Ich habe dann irgendwas gelesen, dass sie mitten im Film die Regisseurin ausgetauscht haben oder so etwas. Okay. Aber es war schön zum Schauen und so und auch rührend und alles, aber irgendwie hätte ich dann mir da jetzt mehr Tiefgang erwartet.
Ja.
Aber das war halt nicht, aber trotzdem, ich bin jetzt informiert über den Stand der Rendertechnik.
Warst du unterhalten?
War auch nicht irgendwie unzufrieden.
Genau. Da ist ja schon mal was gewonnen, wenn es zumindest unterhält. Den Ding hast du ja noch nicht angeschaut, oder? Den neuen Batman?
Nein, noch nicht.
Habe ich auch noch nicht angeschaut. Wollte ich ja, war aber leider viel zu viel los.
Na, was ich erzählen kann, ich arbeite wieder an meinem Python-Gamebuch weiter.
Ah, sehr gut.
Und im Zuge dessen mache ich gerade so kleine, habe beschlossen, ich mache meinen eigenen Dungeon-Crawler in Python.
Oh, ja. Erklär mal, was ist ein Dungeon-Crawler?
Ein Dungeon-Crawler ist ein Roguelike-Game. Im weitesten Sinn kann man sich das so vorstellen wie Diablo. Also du rennst herum, verprügelst Monster, sammelst Schätze und schaust, dass du halt ganz tief in einen Dungeon unten absteigst und halt irgendwas machst.
Dir geht es eher um die Spielmechanik oder bist du eher der Geschichtenerzähler? Bei Roguelike geht es eher nicht so um die Geschichte. Oft habe ich den Eindruck,
meistens
oder?
Nicht, aber du könntest das durchaus so programmieren, dass da auch eine Geschichte dabei ist.
Okay. Also
du bist ja frei als Programmierer in deiner Kreativität. Worum es mir eigentlich geht, ich möchte ein Tutorial machen, wie man Python programmieren lernt und speziell Spiele programmieren mit der Sprache Python. Und bei den meisten Tutorials, auch meinen eigenen muss ich dazu sagen, ist so, dass die dann immer von irgendeiner anderen Library abhängen, die die Grafik macht. Und dann ist halt oft so, wenn du dann mit deinem Ubuntu oder Windows dann versuchst, das alles zu starten, so wie es im Tutorial gesagt wird, dann ist die Library zu alt oder zu neu oder die Python-Version nicht die richtige und so. Und bevor du noch irgendwie angefangen hast, bist du schon mal schlecht aufgelegt, weil
du hast ein unsauberes Gefühl.
Ja, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was du am Computer hast und dem, wann das Tutorial geschrieben wurde oder was der behauptet, wie es zu sein hat.
Okay.
Und ich habe mal gedacht, okay, ich wollte eh selber Python 3 jetzt lernen, also Versionssprung. Mhm. Ich schreibe das in Python 3. Und dann war der Grundgedanke eigentlich, ich schreibe mal meinen eigenen Dungeon-Crawler, also ganz primitivst im Textmodus. Du siehst also nur ein paar Sternchen und einen Klammeraffen. Der Klammeraffe bist du, so wie die allerersten NetHack-Versionen.
NetHack-Spieler werden ja wissend nicken jetzt.
Genau. Und das Ganze eigentlich, weil ich viel zu viel Stone Soup Dungeon-Crawl selber spiele. Deshalb bin ich jetzt halt so voll drinnen in dem. Den spiele ich aber im Tiles-Modus, also grafisch hübsch.
Schon mit Grafik, ja.
Ja, nicht im Textmodus. Aber das Schöne ist, wenn du jetzt nur sagst, okay, am Anfang mal nur Textmodus, dann brauchst du überhaupt keine Zusatzlibraries und Zusatzbibliotheken. Das heißt, die Tutorials, die ich schreibe, müssten funktionieren, ganz egal, was für ein Python, was für ein Computer, was für ein Betriebssystem
unabhängig
du hast. Und du kannst schon mal die Grundzüge der Game-Mechanik selber implementieren. Und nachher, das ist jetzt aber noch Zukunftsmusik, wenn ich das dann in einer ausreichenden Qualität habe, möchte ich dann eben dasselbe Spiel ankoppeln an diverse Grafik-Engines, dass es besser ausschaut, also zum Beispiel mit einer GTK-Engine, dass du es in diesem GIMP-Toolkit machst, ja, oder eben ein Pygame, dass du es mit SDL machst, oder eben andere Engines. Das soll dann aber immer das gleiche Grundspiel geben, nur jetzt halt einen schöneren Output.
Ja.
Und davon erhoffe ich mal halt
was einiges. Was Sinn macht. Und beim eh schon besprochenen Dwarf Fortress ist es, glaube ich, auch so, dass hat schon eine Grund-Engine, aber das ist nur ein veränderter Zeichensatz.
Ja.
Aber sie haben verschiedene grafische Aufsätze, die du da anzeigen lassen kannst.
Machen. Wobei, die sind alle nicht mehr im reinen Textmodus, die sind schon Enhanced-Textmodus. Also die haben ja auch Farben und so gewisse Sachen, wo dir das schon hilft. Also zum Beispiel Rectangles zeichnen und so. Ja, und da habe ich viel Spaß. Wer sich dafür interessiert, ist alles auf GitHub und ich blogge auch darüber am Pygamebook-Blog auf WordPress.
Machst du ein Entwicklertagebuch sozusagen?
Ja, auch für mich selber einfach. Und macht sehr viel Spaß derzeit.
Sehr cool. Da bin ich gespannt. Hast du schon einen Projektnamen? Einen geheimen?
PyCrawl heißt du derzeit.
PyCrawl.
Ja. In dem Zusammenhang, ich habe dann bei Google eingetippt, Python und Roguelike Game. Und es gibt schon sehr gute Tutorials, wie man sich einen Dungeon-Crawler mit Python programmiert. Also ganz toll und alles. Habe auch selber viel gelernt beim Lesen, aber natürlich möchte ich meine eigene.
Schön, man muss nicht sich allein durchkämpfen.
Ja. kann das nur jedem empfehlen. Dann, ja, ein bisschen kann ich noch einen Nachtrag machen. Ich habe letzte Folge von einem Buch erzählt, Why Nations Fail.
Ah ja, das mit der Wirtschaftsgeschichte.
Genau, ja. Mein,
warum Länder reich und
warum andere arm sind. Und ein, eigentlich ein Thema, das nie fad wird, eigentlich.
Ich habe es ja gescheit erzählt. Eine Stunde schon reingehört.
Also ich habe einen Podcast. Und inzwischen habe ich das Buch natürlich ausgelesen. Und jetzt möchte ich nur noch am Schluss, also die Zusammenfassung sagen, also die Autoren haben jetzt keine super abgesicherte Theorie, sondern einfach mehr mal eine Grobtheorie aufgestellt. Und ihre Kernthesen sind halt, dass aus einem Staat wird nichts, wenn er nicht zumindest eine gewisse Zentralisierung zusammenbricht, also hauptsächlich ein Gewaltmonopol, also wenn Bürgerkrieg ist oder wie in Somalia, dass die Zentralregierung oder wie Kongo so schwach ist, dass sie eigentlich über große Teile des Landes keine Gewalt hat, ja, dann kannst du es vergessen, dann wird sozusagen nichts. Dann meinen sie, wenn dieses Stadium erreicht ist, dass sozusagen eine Gruppe da jetzt irgendwie die Macht gesichert hat, dann kann es eine Phase von extraktiven Wachstum geben, das heißt, es werden dann irgendwelche Ressourcen oder Leute ausgebeutet und dann entsteht auch Wirtschaftswachstum. Das meinen sie, das ist das, was jetzt in China der Fall ist oder was auch in Russland der Fall war während dem Kommunismus. Und dieses Wirtschaftswachstum entsteht aber nicht, weil das politische Modell dahinter jetzt so toll ist, dass irgendeine Elite die Macht hat und die Bodenschätze ausbeutet, sondern weil vorher einfach nichts da war, weil vorher praktisch nur Anarchie war. Und deshalb ist dann relativ der Unterschied so groß, dass einmal irgendwas da ist. Und sie meinen, dass es aber nicht nachhaltig, also es ist kein inklusives Wirtschaften, wie sie es nennen, sondern das inklusive Wirtschaften entsteht erst dann, wenn sich die Institutionen so weit verbessert haben, also die politischen, dass möglichst eine große Koalition, also dass der es gelingt, die alte Elite wegzuputschen oder wegzumanövrieren. Und wenn das nicht gelingt, also wenn nur eine kleine Elite die andere kleine Elite ablöst, dann ändert sich eigentlich nichts. Mhm. Die Nation bleibt dann arm, auch wenn jetzt statt den, was weiß ich, Adeligen die Kommunisten an der Macht sind oder statt der einen Fraktion die andere Fraktion. Das Beispiel bringt uns dann den englischen Bürgerkrieg, der War of the Rose, also wo ein Adelshaus das andere bekriegt hat, aber es hat sich wirtschaftlich nachher nichts geändert. Das ist nur der Name der Ausbeuter sozusagen geändert. Und ihr Kernbeispiel ist halt in England die Glorious Revolution, ich glaube James II, wo mit holländischer Hilfe wurde dann ein König, der wurde geköpft, der Charles, und dann eben ein Nachfolger installiert und dem wurde aber eine Art Verfassung vorgelesen, bevor er überhaupt die Krone gekriegt hat. Also es war sozusagen, hat sich herausgebildet, eine Institution mit Checks und Balances, die das im Gleichgewicht hält und absolute Macht verhindert. Und das Entscheidende darin ist, dass es auf einer größeren Koalition basieren muss. Also verschiedene Interessensgruppen gemeinsam daran arbeiten, so einen alten Machthaber loszuwerden und eine neue zu installieren und sich aber dann auch gegenseitig in Schach halten, dass nicht einer sofort wieder genau das alte Modell abkupfert. Da schreibst du dann ein bisschen, was man jetzt zum Beispiel in Ägypten sieht mit dem Arab Spring. Das ist sehr spannend und sehr offen, ob das jetzt sich in Richtung Demokratisierung oder Institutionalisierung verbessert oder ob jetzt einfach statt dem Militär halt dann irgendwelche religiösen oder sonstigen an der Macht sind, aber wo trotzdem nur eine schmale Elite die große Masse beherrscht. Also das ist sozusagen die zweite Voraussetzung, dass eine breitere Koalition dafür sorgt, dass die Macht gleichmäßiger verteilt ist. Und dann, das reicht aber immer noch nicht, da geben es sehr interessante Beispiele, zum Beispiel über Südamerika, also auch in die jüngste Vergangenheit gibt es in einigen Ländern schon Wahlen und alles, aber es ist trotzdem so, dass die Zentralgewalt nicht überall ist, also manche Gebiete halt von irgendwelchen Gruppen beherrscht werden, von Bewaffneten, und andererseits kann es so sein, dass auch zwar in den Hauptstädten Wahlen sind und alles, und aber trotzdem nur die Macht immer nur zwischen der einen Elite und der anderen hin und her ruft, also zwischen, was weiß ich, Liberalen und Konservativen oder so. Und trotzdem die arme Landbevölkerung vom politischen
ändert sich nichts.
Teilhabe ausgeschlossen ist und da entsteht dann auch kein Wirtschaftswachstum. Sondern, also was sie dann meinen, ist halt, es muss dann auch möglich sein, dass eine kreative Zerstörung laut Schumpeter möglich ist. Das heißt, das politische Klima muss es zulassen, dass jetzt jemand ein Business aufmachen kann und dabei auch im Zuge dessen ein altes Business zerstören. irgendwelchen Eliten sozusagen wehtun, was ja in keinem Land einfach ist, auch Seemusikindustrie, Österreich oder so. Ne? Aber jetzt, erst wenn das gegeben ist, dann entsteht laut Ihrer Meinung ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, also ein inklusives dann. Und wenn sozusagen der Staat gut genug ist oder die Institutionen, dass er sagt, okay, dann geht es halt der Wirtschaftsgruppe schlecht oder die verliert jetzt, aber durch den politischen Prozess wird das dann ausgeglichen. Mhm. Also das halt nicht. Und sonst passiert es so, dass die Eliten, die Macht haben, dann entweder Zölle einführen oder sagen, sie wollen keine Änderung oder nichts tun, was ihren eigenen Interessen schadet. Mhm. Und die nicht daran beteiligt sind, also die nicht Teil der Elite sind, auch keine Chance haben, gegen die anzukämpfen. Ne?
Okay.
Und da gibt es ein Beispiel mit China, da, wenn man so Zeitung liest, denkt man sich immer, was sind wir schlecht im Westen mit Demokratie, die zeigen uns, wie man gescheites Wirtschaftswachstum hat und wir haben Depression sozusagen. Also, und die sagen halt, ja, in China ist das so, wenn jetzt ein Unternehmer dort versucht, irgendein Business aufzubauen, auch mit Hilfe der lokalen Partei, und dieses Business wird dann aber irgendeinem Staatsbetrieb gefährlich, der noch von höheren Parteikadern gestützt wird, also irgendein Rüstungskonzern oder so, dann kriegt er auch ganz schnell Schwierigkeiten mit der Justiz. Also da findet die Justiz dann auch irgendwas, was er verbrochen hat. Oder wie in Russland, hat man auch gesehen, ne? In Oligarchen. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass sozusagen die Elite zwar bereit ist, ein Wirtschaftswachstum zuzulassen, solange es extraktiv ist, aber nicht solange es gegen ihre eigenen Interessen geht. Und da meinen sie eben auch bei China, das wird nicht lang halten, wobei nicht lang halten sehr relativ ist, das kann Jahrzehnte dauern, aber es ist nichts Nachhaltiges. Ne? Und dann gibt es noch ein sehr interessantes Kapitel am Schluss, da schreiben sie dann über Entwicklungshilfe und was es jetzt bringt, sozusagen armen Ländern Geld zu geben. Und sie meinen, dass also wenn ein Land nicht einmal die politischen Institutionen hat, kannst Geld reinpumpen, was du willst, da wird nicht viel rauskommen, also Beispiel jetzt Guatemala oder so, wo einfach die Elite kein Interesse hat, dass da jetzt irgendeine zweite Hafenstadt entsteht oder den Bauern das besser geht, weil da verlieren sie nur selber irgendwie dran, also die schon das Geld haben. Und sie sprechen sich aber dafür aus, aber ich glaube, das ist dann ein bisschen alibihalber, man soll schon spenden, wobei sie sagen, dass Spenden, also bei jetzt Katastrophen, das dient eher zum Beruhigen der reichen Westler, die halt nicht im Fernsehen die hunderten Leute sehen wollen. Aber es hat jetzt keinen wirtschaftlich nachhaltigen Effekt. Und sie zeigen dann auch sehr schön auf, bei Afghanistan zum Beispiel, wie jetzt da also nicht einmal 10% von irgendeiner Spendensumme wirklich ankommen. Und sie meinen aber, in Extremfällen ist das aber immer noch gerechtfertigt, weil dann kommen wenigstens die 10% an. Auch wenn es halt schade ist, aber der Rest geht an irgendwelche Hilfsorganisationsfirmen, die das halt dann wieder oder in die lokale Korruption einspeisen.
Was sagst du dem Buch? Gut geschrieben, ist es eine Empfehlung? Oder
sehr,
sagst du,
sehr. Also ich war sehr beeindruckt. Ich habe ja viele wirtschaftshistorische Bücher jetzt schon gelesen.
Ja, mittlerweile auch gesprochen, ja.
Gesprochen, und ich muss sagen, das hat mir extrem gefallen. Was ich vermute, ist, dass irgendwann bald wieder Gegenthesen dagegen aufgestellt werden, warum die jetzt nicht das Gelbe vom Ei erfunden haben und so. Aber das
gehört zum Prozess.
Gehört zum Prozess dazu. Sie sind auf jeden Fall wesentlich klarer und für mich einsichtiger als bisherige Bücher. Also es gibt ja mehr Bücher über das Thema Why the West Rules oder so. Und die haben auch dann immer wieder versucht, was rauszubeiten. Und dieses Why Nations Fail legen halt den Fokus auf den politischen Prozess. Sie sagen, man muss sich mal anschauen, wie funktioniert Politik, wie funktioniert Gesellschaft, wie funktioniert die Institutionen. Und von da aus kann man dann sehr leicht deduktieren, wie es mit der Wirtschaft ausschaut. Und ich denke, das macht auch Sinn.
Ja.
Ja, also nur Empfehlung. Und
nochmal, genau.
Und Why Nations Fail.
Wann ist das rausgekommen? Ist das ein aktuelles Buch,
glaube ich? Das ist relativ aktuell. Ich glaube, heuer ist rausgekommen, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres.
Ist
inzwischen auch schon auf Deutsch verfügbar. Also sollte zumindest auf Englisch im Paperback und auf Deutsch, glaube ich, auch schon.
Ja, weil ich es mit einem Auge, als ich auf Google Plus gelesen habe, kriegst du auch wöchentlich die Einladungen zum Ubuntu-Stammtisch?
Österreichischen Ubuntu-Stammtisch.
Ja,
ich bin nur nicht hingegangen, weil das immer irgendwo in Atzgersdorf-Mauer ist oder so.
Ist das so weit draußen? Naja, ich überlege mir schon jetzt mal hinzugehen. Ich
brauche mal die Einladung
und mit dem Mikro und mal die Leute dann interviewen.
Sollen wir mal eine Reportage machen? Ne?
Ja, genau. Und die bringen nämlich auch immer wieder ganz interessante Stories. Und die leite ich jetzt auch manchmal weiter. Das ist so, ich schreibe ja ganz, ganz selten auf Google Plus was selber, aber so mittlerweile kann ich mich durchringen, so gewisse Stories, die ich gut finde, dass ich die halt so retweete. Oder weißt du, was sagt man? Replusse? Nein,
Re-Scheren,
wahrscheinlich, ja. Und da haben sie jetzt eine Story gebracht, die mich eher überrascht hätte, wenn es das Gegenteil gewesen wäre. Nämlich, dass das neue Ubuntu, das kommen wird, das in...
Also das 12.10.
Ja, mit dem klingenden, leicht auszusprechenden Namen Quantal Quetzal.
Okay.
Der Quantal Quetzal, irgendwie, ist glaube ich die deutsche Übersetzung. Man kann es nicht anders übersetzen, ist irgendein Vogel halt, wenn sich der Shuttleworth überlegt hat, dass der nicht Wayland bekommen wird.
Wayland?
Was heißt Wayland. Wayland ist ein, wenn ich jetzt sagen würde, X-Server-Ersatz, dann werden die Leute, die über Wayland Bescheid wissen, aufschreien und sagen, nein, das ist es nicht. Aber im Grunde würde es den X-Org-Server, der jetzt verwendet wird, ersetzen.
Und standardmäßig oder nur optional?
Sie wollen es dann standardmäßig machen, aber wie gesagt, die Story war, dass es jetzt für diesen nächsten nicht kommt und mich jetzt auch sehr gewundert. Also ich kann mich erinnern, wie der Shuttleworth 2010 das schon verkündet hat, dass sie Wayland einsetzen wollen, hat der Entwickler irgendwie geschrieben, na boah, jetzt muss ich das wirklich stabil machen, dieses Experiment, das wird ganz, ganz schlimm. Ich meine, die X-Server-Geschichte ist ja eine Geschichte voller Tränen und Schmerzen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich eingestiegen bin, in der Benutzung mit Linux hat es noch einen anderen X-Server gegeben, den X386 X-Server, war sehr verbreitet und damals war es ja noch ein bisschen schmerzhafter, irgendwie so mit der Grafikkarte und dass es angezeigt wird. Ich meine, zur kurzen Erklärung, X-Server ist die Basistechnologie, die wirklich dafür zuständig ist, am Bildschirm Sachen zu zeichnen. Das heißt, wenn man eine Desktop-Umgebung haben möchte, mit Clicky-Bunti und allem drum und dran, braucht man einen X-Server.
Und was wir dazu sagen sollten für unsere Nicht-Linux-Hörer, theoretisch ist ja mit einem X-Server möglich, dass der X-Server gar nicht auf der eigenen Maschine ist. Ne?
Genau.
Dass du sozusagen auf einer anderen Maschine dir rendern lässt, was jemand anderer mit seiner Maschine
also
macht.
Also von der Architektur eigentlich sehr schön. Also es war auch einer der ersten Zaubertricks, die ich irgendwie so in den ersten Jahren der Linux-Benutzung gern gemacht habe, dass ich mir Applikationen von meinem Heimrechner, der zu Hause gelaufen ist, auf meine Linux-Installation, wo ich mich auf der Uni eingeloggt habe, hergehört. Da habe ich meinen Mail-Client gehabt, der aber lokal irgendwie zu Hause gelaufen ist, aber angezeigt wurde ja durch die Netzwerkstransparenz durch den X-Server. Ja, der X386, der hat sich abgespalten. Ein Programmierer namens Keith Packard hat irgendwie ein neues Projekt gegründet. Die haben sich furchtbar zerstritten, alle miteinander. Dann kam der X-Org raus. Er hat sich Gott sei Dank,
ist das, was wir,
was jetzt, wir jetzt verwenden, was jetzt irgendwie, haut ja schon ganz gut hin irgendwie.
Ja,
und das X386 ist dann irgendwann versandet. Mhm. Und die alten Programmierer, die übrig geblieben sind bei X386, sind dann auch zu X-Org gekommen. Die hatten ja noch so eine Umbrella-Webseite, wo sie so Desktop-Technologien diskutiert haben. Das war das freedesktop.org, ich glaube, das gibt es immer noch. Das ist recht praktisch gewesen, glaube ich, auch zwischen den Desktop-Oberflächen GNOME und KDE wurden da Spezifikationen ausgearbeitet, wie man irgendwie Themes miteinander austauschen kann und so. Das war eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, und Wayland wird wahrscheinlich die Netzwerktransparenz, also was wir besprochen haben, nicht mehr supporten, wird ein sehr eingeschränktes Feature-Set haben. Das Mission Statement, das habe ich nämlich heute noch gelesen auf der Wikipedia von diesem X-Server, und das finde ich ganz interessant, ist, es soll jedes Frame perfekt sein. Also kein Redraw, das heißt, wenn man ein Fenster wegzieht, dass es so ein bisschen nachgeschliffen wird. Oder Effekte, wo irgendwas hängen bleibt oder so. Das Hauptaugenmerk ist.
Es soll ein schöner,
Ein schöner schlanker und schneller Server sein. Ja, muss man abwarten. Da wird halt viel gebrodelt. Mal schauen, ob sie da genug Effort reinputtern, dass das mal was wird. Ich fand es halt wieder ganz interessant. Ewig lang ist um den X-Server halt irgendwie still gewesen. Ist ja einer der wichtigsten Projekte, ich meine, eine Grafik. Haben wir die Konsole. Ich bin glücklich damit, aber ist trotzdem recht wichtig. Ja. Was mir aufgefallen ist. Gut.
Ja, dann ist es, glaube ich, historisch die erste Serie, wo wir absolut nichts von der eigenen Themenliste besprochen haben.
Ja, nichts, aber was draufsteht, ja.
Deshalb machen wir einen Podcast, dass wir uns nicht an unsere eigenen Sachen halten müssen.
Herrlich. Ja, nächste Woche werde ich ja auch wieder eifrig reinposten und mal schauen, was sich da so ergibt. Zurzeit gibt es eh wahnsinnig viel. Also ich habe gestaunt, einmal eine Woche offline ist und dann wieder reinschaut. Ja, wenn man so vor sich hinkrautert, denkt man sich, nichts passiert. Ist das langweilig.
Was heißt, nach einer Woche
hinkrautet? Krautert.
Krautert,
ja.
Achso, so wie wild wachsen im Garten.
Ja, genau.
Ich habe also
Crowded. Auch nicht schlecht.
Okay, ja. Dann verabschieden wir uns. Bis nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche.
Viel Spaß. Das Datum habe ich jetzt nicht dazu gesagt.
Und bist du am Anfang oder was?
Ja, ich wollte immer das Datum sagen.
Stimmt, das haben wir verpasst.
Also heute war der 14. oder hast du schon ausgestaltet?
Nein, ich habe noch nicht ausgestaltet.
Heute war der 14. August 2012.
Genau. Bis deine